In der vorerst letzten Folge von Litigation at Herting FM ist mal wieder Robert Goltz zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Robert.
Grüße dich.
Und damit auch an alle Zuhörenden. Herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ich bin Martin Schirmbacher, Fachanwalt für IT-Recht und seit vielen, vielen Jahren Teil unseres Team IT. Robert dagegen ist Team IP und beschäftigt sich unter anderem mit dem Presserecht, einem Thema, bei dem, das kann man glaube ich sagen, es teilweise ruppig zugeht, jedenfalls aber häufig schnell gehen muss. Mit Robert Goltz spreche ich heute über seine drei besten, schönsten, lehrreichsten Gerichtsverfahren eben aus dem Presserecht. Bevor wir damit anfangen, habe ich jetzt den anderen Kolleginnen und Kollegen auch schon gefragt, wie viel Prozent deiner Tätigkeit ist tatsächlich gerichtliche Arbeit, also nicht vor Gericht stehen, das kommt ja dann eher selten vor, aber Schriftsätze und so weiter im Verhältnis zur Beratung?
Ich würd sagen, ohne das jetzt empirisch erhoben zu haben, doch 70-30, also 70 tatsächlich gerichtliche Tätigkeit, einstweiliger Rechtsschutzverfahren und ja, 30-40% sind dann tatsächlich vertragliche Beratung und Pre-Publication-Prüfungen bei Dokumentarfilmen oder sonstigen Publikationen auf etwaige Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Also das ist schon, der Schwerpunkt ist schon in der gerichtlichen Abwehr oder Durchsetzung von Ansprüchen.
Genau, und das wird jetzt die Zuhörer auch nicht überraschen, eben beides, ne? So schön wie du es gerade gesagt hast. Entweder man ist, die Mandanten sind verklagt, dann will man es möglichst abwehren, aber es gibt natürlich auch gute Gründe, dass man selber klagt. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, die Fälle, die du mitgebracht hast, betreffen auch beide Seiten. Und gemeinsamer Nenner, ist einfach, ne? Von den drei Fällen.
Ist hier die bisschen größere Klammer, ist das Presse- und Äußerungsrecht. Also ein klassischer presserechtlicher Fall ist wirklich, wo Verlagspublikationen gegenübersteht einem Dritten, und die anderen beiden sind eher unter das Äußerungsrecht zu subsumierende Fälle, wo es halt eben auch um öffentliche Äußerungen geht, aber sich dort vielleicht Wettbewerber oder Privatpersonen oder sonstige gegenüberstehen, ohne dass dort jetzt zwingend immer eine klassische Medienpressearbeit im Fokus ist.
Prima. Und das macht eben neben dem Urheberrecht, ich hatte am Eingangs vergessen zu erwähnen, ja, das letzte Mal, dass du hier warst, haben wir über Fotorecht gesprochen in verschiedener Konstellation. Das ganze Veräußerungsrecht ist schon ein Schwerpunkt deiner Tätigkeit. Ne? Das kann man ohne Übertreibung sagen.
Genau, schon seit Jahren und ja, mit wie gesagt, du hast es schon eingangs gesagt, immer die besondere Brisanz ist dort die Schnelligkeit und Schwierigkeit und auch die heiklen Themen. Und das macht es tatsächlich auch bei der Auswahl der drei Fälle nicht ganz einfach, weil das Presserecht und das Äußerungsrecht dort im Besonderen die Fähigkeit erfordert, im Geheimen ein bisschen zu agieren. Sprich, Ziel der Übung ist, dass eben gerade etwas aus der Öffentlichkeit, je nachdem auf welcher Seite man steht, verschwindet und eben gerade nicht den Weg in die Öffentlichkeit oder vor die Gerichte findet, das Idealziel. Und das insofern macht es ein bisschen schwer, jetzt Fälle herauszupicken und die zu besprechen, ohne dort Ross und Reiter nennen zu müssen.
Du bist nicht der Einzige, dem ich dieses Problem verschafft habe mit meiner Frage. Sehr gut, dass dir das auch so geht. Und steigen wir mal ein in den ersten Fall. Und das nicht Ross und Reiter nennen ist auch ein Standardproblem, was ich jetzt mit den Kollegen schon hatte. Vielleicht sagst du kurz, der erste Fall, den du ausgesucht hast, worum es da geht. Und dann gucken wir mal, wo die Schwierigkeiten lagen.
Genau. Bei dem ist sogar unsere Vertretung öffentlich bekannt geworden. Also trotzdem werde ich jetzt mich vermeiden, den Mandantennamen zu nennen. Dort in der, das ist der presserechtliche Fall in dem Dreier-Triumvirat hier. Da haben wir einen schwul-lesbischen Verein vertreten. Der hatte auf seiner betreibt eine Webseite mit einem Online-Magazin und hatte dort über eine Pressemitteilung eines Landesverbandes berichtet, der wiederum warnte vor einem Verein, der relativ streng erzkonservative Ansichten vertritt, unter anderem auch im Schulbetrieb tätig war und Programme wie Umpolungsmaßnahmen und solche, also dem Ansatz vertreten, dass man irgendwie glauben könnte, man könne schwul-lesbische Menschen irgendwie in Anführungszeichen umerziehen und das tatsächlich auch in Teilen in Sachsen in den Schulalltag Einzug gefunden hat. Okay. Und vor also schon kritische Themen und allein unser Mandant hatte lediglich auf diese Warnung im Internet hingewiesen, auf den Verband. Und was unser Mandant damals nicht wusste, ist, dass der Verband zwischenzeitlich aus prozesstaktischen Gründen oder warum auch immer eine Unterlassungserklärung abgegeben hatte in Bezug auf einzelne Aussagen in dieser, in Anführungszeichen, Warnung gegenüber diesem erzkonservativen Verein, sodass dieses Verschweigen, in Anführungszeichen, der dann abgegebenen Unterlassungserklärung, der Verein zum Anlass nahm, unserem Mandanten eine unvollständige Berichterstattung vorzuwerfen, weil eben dort diese abgegebene Unterlassungserklärung nicht erwähnt wurde, die zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels bei unserem Mandanten noch gar nicht abgegeben war und von der er zu dem Zeitpunkt noch gar keine Kenntnis hatte. Und dann war die rechtlich sehr spannende Frage, die im einstweiligen Verfügungsverfahren vom Landgericht Köln bis zum OLG Köln entschieden wurde und dann im Hauptsachverfahren. Die Frage, musste quasi das Medium, also hier unser Verlag als Publikation, diese nachträglich bekannt werdende Information über die abgegebene Unterlassungserklärung dem Artikel in irgendeiner Form beifügen oder sich zur Unterlassung dieses Artikels ohne diesen Hinweis verpflichten. Und darüber haben wir uns, wie gesagt, durch alle einstweilige Rechtsschutzinstanzen gestritten. Vor dem OLG Köln haben wir verloren bis in den beiden Instanzen. Da ist dann der Schluss. Da habe ich noch eine Gehörsrüge eingelegt, weil es da noch andere prozessuale Probleme gab. Also der Versuch, das noch, dieses Verfahren weiter am Leben zu halten. Eine Verfassungsbeschwerde ist auch eingelegt worden. Und dann ging es ins Hauptsacheverfahren vom Landgericht Köln. Und dann
vielleicht
ging einmal
ganz kurz, Robert, stopp an der Stelle nochmal. Einzelne Verfügungsverfahren, das ist ein bisschen aufgedröselt. Jetzt diejenigen unter den Zuhörenden, die Jura studiert haben, mögen es uns nachsehen. Aber vielleicht mal ganz kurz aufgedröselt, was ist der Unterschied und warum gibt es sozusagen über die gleiche Sache zwei verschiedene Verfahren und warum kann es dann möglicherweise wie hier sogar sein, dass du das eine gewinnst und das andere verlierst?
Ja, es ist eine Art Schnellverfahren, wo nur eine, sagen wir mal, summarische, laienhaft gesprochene oberflächliche Prüfung der Ansprüche stattfindet. Häufig ergehen und im Idealfall aus Sicht des Antragstellers die dortigen Entscheidungen im Beschlusswege. Das heißt, es findet keine mündliche Verhandlung statt. Man kriegt teilweise sehr schnell einen Titel, der dann auch verstreckt werden kann. Und der Gegner wird, wenn man die Antragsschrift entsprechend gut vorbereitet und vorher abgemahnt hat, auch gar nicht vorher unter Umständen abgemahnt. Also sprich, man kriegt auf diesem Wege innerhalb teilweise weniger Tage, je nach Gericht, das man anruft, einen Titel, den man dann vollstrecken und der dann erstmal Tatsachen schafft. Der ist dann eben halt noch kein rechtskräftiger, gleichwertiger Titel wie in einem Hauptsacheverfahren, in einem Klageverfahren. Kann dem aber relativ schnell so gleichgestellt werden, je nachdem, wie die Gegenseite darauf reagiert. Also wenn man eine einstweilige Verfügung kassiert als Antragsgegner, kann man dagegen eben halt Widerspruch einlegen und dann gibt es eine mündliche Verhandlung, dann gibt es ein Urteil, dass das entweder bestätigt, die im Beschlusswege ergangene einstweilige Verfügung oder eben aufhebt. Und dagegen ist dann eben halt auch nochmal für beide Seiten die Berufung je nach Ausgang möglich. Und dann schließt sich daran, eben weil das kein Abschließen, aber weil es eben nur ein Schnellverfahren war und die Gegenseite vielleicht gar nicht gehört wurde, besteht eben die Möglichkeit, dass im Klage, im Hauptsacheverfahren dann alles noch einmal vor der gleichen Kammer in der Regel prüfen und entscheiden zu lassen mit den Instanzenzügen, die es dann dort im Hauptsacheverfahren gibt.
Und genau. Teilweise und dort dann eben
kann es auch zu
dort dann eben nicht nur kursorisch geprüft wird, sondern dann ins Detail und mit detaillierter Beweisaufnahme, wenn es Not tut und so weiter. Und das, in unserem Fall hier hätte es also heißen können, je nachdem, ob siegt oder verliert, ne, dass sie dann ebenfalls vorläufig wegen einstweiliger Verfügung diese Aussagen, die ihnen da verboten werden sollten oder diese unvollständige Berichterstattung unterlassen müssen, bis sie dann möglicherweise eine Hauptsache dann doch noch gewinnen. Ne? Also das ist sozusagen die Vorläufigkeit ist dann in vielen Fällen ja dann schon relativ lang anhaltend, aber man hat dann eben die Möglichkeit, das dann im Hauptsacheverfahren noch anders ausgehen zu lassen.
Genau, und so war es bei uns auch. Also wir hatten das alles durch beide Instanzen verloren vom einstweiligen Verfügungsverfahren und das Landgericht Köln, die gleiche Kammer, hatte dann in dem Hauptsacheverfahren relativ schnell dann auf einmal seine Meinung geändert, weil dann waren so Sachverhaltsfragen angeblich dann auf einmal unstreitig beziehungsweise streitig, worüber wir uns ausführlich gestritten haben. Und es am Ende war ein, so stellt es zumindest die Kamera da, eigentlich ein kleines Missverständnis über den anzunehmenden und rechtlich zu bewertenden Sachverhalt. Komplett abwegig und lächerlich und deswegen auch die Gegenstand zum Teil meiner Gehörsrüge, die dann, aber so kann es halt laufen. Und manchmal kann es sogar auch gehen, dass das einzige Verfügungsverfahren, was eigentlich Schnellverfahren ist, noch in der Berufungsinstanz hängt und gleichzeitig aber schon das Hauptsacheverfahren parallel betrieben wird und vielleicht sogar zu einer schnelleren Entscheidung kommt. Also das ist gerade in Berlin.
Nicht, wenn du bei der gleichen Kammer bist, aber denkbar ist es. Ne? Und ja. Zeigt, es ist, das muss man sicherlich sagen, es ist schon die Ausnahme, ne, dass das Hauptsacheverfahren anders ausgeht als das EV-Verfahren, weil die Leute ja sich schon, also man darf sich nicht vorstellen, dass die Gerichte jetzt irgendwie beim Kaffee trinken sich ganz kurz durchdenken, ohne mal ins Gesetz zu gucken, wie jetzt da der Fall wohl ausgeht, sondern die prüfen das ja schon. Es gibt auch häufig in den Einzelverfügungsverfahren eine mündliche Verhandlung, ja, wenn es Widerspruch gibt, allemal in der Berufung, dann eben gegebenenfalls hat man noch eine zweite Instanz. Insofern ist es jetzt schon nicht, dass das jetzt irgendwie gar sich keiner anguckt so richtig, aber zum Beispiel, ja klar, gibt es auch da Beweiserhebung, wenn es Not tut, präsente Zeugen und so weiter, aber das Level an Befassung kann dann schon intensiver sein in der Hauptsache und dann kann es eben schon sein, dass man dann doch noch das Gericht umstimmt.
Genau, ja.
Sehr schön. Und so ist es euch hier gelungen. Und ja, jetzt hattest du prozessual noch ein paar Sachen gesagt, Verfassungsbeschwerde, Gehörsrüge. Sag vielleicht einen Satz, was ist die Gehörsrüge? Oder warum macht man die überhaupt?
Ja, das ist, weil wie gesagt, im einzelnen Verfügungsverfahren ist beim OLG Schluss. Da gibt es keinen Rechtsweg, keine Instanz darüber, also auch keine Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH oder sowas. Und da war der Vorwurf eben, dass wenn man eine Gehörsverletzung, also rechtliches Gehör, weil man mit dem entsprechenden Vortrag, der vielleicht übergangen wurde in dem Urteil oder sowas, nicht entsprechend durchdringen konnte bei der Kammer in der Entscheidung, dass man dann dort oder bei dem Senat, dass man dort dann unter Umständen doch diesen Instanzenzug nochmal aufbrechen kann und eine Fortsetzung und der mündlichen Verhandlung vielleicht erwirkt.
Minus.
Das, so wie,
kein Erfolg. Wie immer, oder? Also, wie oft hast du mit Gehörsrügen schon Erfolg gehabt?
Es ist extrem, extrem schwer, also weil die Gerichte sich dann zu Recht und berechtigterweise darauf zurückziehen können, wo ist denn tatsächlich der nachgewiesene Gehörsverstoß? Und es geht halt eben nicht darum, nochmal das materielle Recht neu aufzubohren und zu sagen, ich sehe es aber ganz anders als das entscheidende Gericht, sondern da geht es halt wirklich um grundrechtsrelevante Gehörsrechtsverletzungen und übergangenen Vortrag. Und das ist nicht ganz einfach zu begründen. Und die Verfassungsbeschwerde, die habe ich dann letztlich auch für erledigt erklärt, weil mit dem gewonnenen landgerichtlichen Verfahren und die Gegenseite hat keine Berufung mehr eingelegt, war die Sache dann durch und dann fehlt auch jegliche Beschwer und kein Erfordernis da, das Bundesverfassungsgericht weiter entscheiden zu lassen, was ohnehin jetzt nicht das schnellste Organ bei der Entscheidungsfindung ist, wenn sie überhaupt Entscheidungen annehmen.
Gut, und ihr habt ja jetzt eine endgültige Regelung für das im Hauptsacheverfahren, dann ja, musst du möglicherweise sogar für erledigt erklären. Okay, sehr schön. Genau. Also ein Fall 1, ja, warum du den ausgesucht hast, scheint mir offensichtlich alleine wegen der prozessualen Besonderheiten, auch um zu zeigen, wie das dann eben, dass das eben auch mal auseinanderfallen kann, dort EV-Verfahren und Hauptsacheverfahren und die ganzen anderen zusätzlichen Rechtsmittel sind es ja eigentlich nicht im engeren Sinne, die es dann so noch gibt.
Ja, also die Besonderheit lag, die rechtlichen Fragen, die wir halt wirklich im EV-Verfahren lange und breit diskutiert hatten, muss und die Folgen, die sich daraus ergeben würden für die Medien, ist, wie weit ist die Nachschubpflicht, eine Korrekturpflicht seitens eines Verlagers, wenn sie auf irgendeine Art und Weise weitere Informationen zu einem Vorgang erhalten. Okay. Also früher war es halt so, dass wenn etwas zum Zeitpunkt der Veröffentlichung so stimmte, dann darf es doch erstmal im Internet schmoren, im Archiv oder wo auch immer. Das ist immer weiter aufgebrochen worden von der Rechtsprechung, dass man gesagt hat, nee, ganz so ist es nicht. Man muss schon sich dann immer angucken, im Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenentscheidung hat sich da vielleicht irgendwas verändert und gibt es vielleicht auch einen Anspruch, die Tatsachen neu zu bewerten und abzuwägen. Und das war hier so, die Gegenseite wollte das quasi noch eine Spur weiterdrehen und dem konnten wir dann am Ende entgegentreten. Ja, weil offensichtlich der Sachverhalt, den das Gericht und die Gegenseite angenommen hatte, da ein Missverständnis vorlag. Also
oder so. Gut, ja. Fall 2.
Genau. Fall 2 ist Fall des Äußerungsrechts, also weg ein bisschen vom klassisch harten Presserecht, sondern dort stritten sich zwei Ärzte auf LinkedIn. Und zwar unser Mandant hatte ein bisschen suffisant und ketzerisch und ja, ein bisschen emotional aufgeladen, sagen wir mal so, einen Post einer Kollegin, einer Ärztin in einem Krankenhaus kommentiert. Das ging dort um, die hatte ein Foto von einem Patienten gepostet und der Mandant ließ sich zu dem Kommentar hinreißen, dass dort irgendwie Covid-Vorsorgemaßnahmen nicht eingehalten wurden, Persönlichkeitsrechte des Patienten da vielleicht verletzt würden, weil der da offensichtlich intubiert und nicht ansprechbar präsentiert wurde. Und da gab es einige etwas schärfere Äußerungen von Seiten des Mandanten zu diesem Bild und diesem Posting. Und das gefiel der Ärztin überhaupt nicht. Und sie verklagte unseren Mandanten dann auf Unterlassung dieser einzelnen Äußerung und 130.000 Euro Schadensersatz. Wobei sie nicht genau, die Kollegin auf der Gegenseite nicht genau bezifferte, woraus und wie sich dieser jetzt fürs Persönlichkeitsrecht sehr ungewöhnliche hohe Schadensersatz berechnen sollte. Und auch die einzelnen Äußerungen, ja, da spielt eben halt eine Rolle, wie es häufig im Äußerungsrecht und im Presserecht, die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerung, Tatsachenbehauptung. Und hier Detailfragen, ist das jetzt eben eine subjektive Einschätzung dessen, was man dort auf den Fotos sieht und eine Bewertung, die eben dann halt der zulässigen Meinungsäußerung unterliegt, oder sind dort auch Tatsachen in den Raum gestellt, die vielleicht unwahr sind und die angreifbar sind und dann unser Mandanten zur Unterlassung verpflichten.
Vielleicht ganz kurz da eingehakt, ne? Das haben wir, glaube ich, auch im Podcast hier irgendwann schon mal gehabt, diese Abgrenzung. Ja, wenn es eine Meinungsäußerung ist, dann darf man bis zur Grenze der Schmähkritik alles sagen. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, das ist auch gut so. Man kann also da relativ viel äußern. Wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, dann ist die schon unzulässig, wenn sie falsch ist. Mehr oder weniger egal, wie gravierend die jetzt dann in irgendwelche Rechte eingreift. Und die Abgrenzung, kann man sich vorstellen, ist dann nicht immer einfach. Wahrscheinlich auch in dem Fall nicht. Ob das jetzt sozusagen, wenn ihr vorwerfen würde, es wäre ein Verstoß gegen irgendwelche Berufspflichten, dann könnte das die Behauptung sein, dass sie eine Rechtsverletzung begangen hat, eine Tatsachenbehauptung, die man beweisen kann, können aber auch seine Meinung sein. Ne? Also das ist so ein bisschen, da sieht man schon, wie es verschwimmt, wahrscheinlich.
Ja, also da ist tatsächlich die Einordnung, also rechtliche Einordnung ist eigentlich fast immer Meinungsäußerung, also egal. Es wird dann immer komplizierter, weil auch jede Meinungsäußerung braucht einen gewissen Grundsatz an Tatsachengrundlage, um überhaupt als zulässige Meinungsäußerung durchzugehen. Das kennt man aus den Bewertungsfällen, also dass Sternebewertung und sowas gerade ohne Kommentare halt immer zulässige Meinungsäußerungen sind, aber voraussetzen, dass eben auch eine Bewertungsgrundlage, sprich ein geschäftlicher oder medizinischer Kontakt überhaupt vorgelegen hat. Das ist so ein bisschen so das Äquivalent, und das gibt's halt bei der klassischen Meinungsäußerung auch. Ein bisschen Anknüpfungstatsachen heißt es dann immer, braucht man halt für Meinung, ja. Und hier war das bei einzelnen, es waren drei oder vier Äußerungen, die angegriffen wurden. Und wir haben uns dann länger, es war ein Hauptsacheverfahren, also nicht einstweiliger Rechtsschutz, weil eben auch Schadensersatz durchgesetzt werden sollte und Anwaltskosten, was man im einstweiligen Verfügungsverfahren eben nicht kann. Das ist auch noch eine Besonderheit. Ja, stimmt, dort geht's halt in der Regel nur um Unterlassungsansprüche, weil eben keine Vorwegnahme der Hauptsache geschehen darf. Sprich, es ist ein einstweilig zu regelnder Zustand, der aber überprüfbar bleiben muss und nicht zu Nachteilen führen kann, die eben dann nicht mehr zu revidieren sind in einem Hauptsacheverfahren. Ja, im Ergebnis war das, wie gesagt, eine sehr, ohne jetzt Kollegenschelte zu betreiben, aber es war eine handwerklich sehr schlecht vorgebrachte Klage, die dann auch darin mündete, die Höchststrafe aus anwaltlicher Sicht, dass das Gericht der Gegenseite der Klägerin dort empfohlen hat, die Klage zurückzunehmen. Also da gar keine Aussichten auf Erfolg sah. Wir haben lange da diskutiert in der mündlichen Verhandlung, aber auch die Schadensersatzberechnung ist im Persönlichkeitsrecht in der Höhe gänzlich fernliegend gewesen. Also sie hat auch nicht den Job verloren gehabt oder sowas. Das hätte das vielleicht noch ansatzweise irgendwie rechtfertigen können, aber die Äußerungen hatten nicht einen Schmähcharakter, einen Grad erreicht, dass man hier auch von schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen sprechen kann. Und dann, nur dann gibt es auch einen Geldentschädigungsanspruch. das ist eigentlich fast nur so bei irgendwie von Nacktaufnahmen oder wirklich massiv die Persönlichkeit, die Persönlichkeit des einzelnen verletzenden Äußerungen oder Bildnissen der Fall. Also, und das hatten wir hier nicht ansatzweise. Also,
da schließt sich in gewisser Weise der Kreis zu dem Beginn unserer kleinen Litigation at Herting FM Reihe, wo der Urs Lucke berichtet hat über einen Fall, wo er wo auch ein horrender Schadensersatz geltend gemacht worden war, ohne dass man irgendeine Bezifferung zugrunde lag, geschweige denn die Kausalität nachgewiesen war. Und er meinte, das sei so ein typischer Fall gewesen, wo die Leute wo die Kläger einfach mal geklagt haben, um irgendwas rauszuholen. Hier scheint es ja so ein bisschen verletzte Ehre gewesen zu sein und mal ganz hoch ran zu gehen. Aber gut, wenn sie daraufhin die Klage ganz zurücknimmt, hat sie nicht so viel gekonnt.
Ja, verletzte Ehre und schlechte Kombination aus, also eher verletzter Mandant und vielleicht nicht in dem Rechtsgebiet so bewanderte Kollegin, die dann den Mandanten auch vor so einer Klage schützt und sagt, also realistisch macht man erstmal vielleicht nur das geltend und treibt den Schadensersatz und damit den Streitwert nicht unnötig in die Höhe und verursacht Kosten, hätte man alles und auch vorgerichtlich anders regeln können. Uns hat's, der Mandant war glücklich, weil natürlich die Sorge, dass man weiß nie, wie ein Gericht entscheidet, dann doch immer mitschwingt und da ging es natürlich um eine erhebliche Summe. Und da wäre auch eine Runde dann vor dem nächsthöheren Gericht teuer und aufwendig geworden. Ja. Insofern, okay. Schöner Ausgang.
Sehr gut. Gut, damit Fall 3. Und da sind wir, wenn ich es richtig sehe, mal Kläger.
Da sind wir mal Kläger, genau. Auch dort spielt der Fall bei LinkedIn. Mandant, recht öffentlich bekannter Arzt, sah sich dort konfrontiert mit seinem äußeren Erscheinungsbild in Form eines LinkedIn-Posts und einer Agentur mit Sitz in der Schweiz, die dort quasi ihn als halbwegs bekannte Person irgendwie vor Beratungsleistung vorgespannt hatte und ein bisschen so den Anschein erweckte, er sei so eine Art Testimonial für die Leistung, die dort angeboten wurden.
Also beklagte ja, die Agentur nicht LinkedIn, ne? Nur um Missverständnis vorzubeugen.
Genau, der entsprechende LinkedIn-Nutzer. Wie gesagt, hier ein bisschen die Besonderheit, Beklagter in der Schweiz, nicht immer ganz trivial, dann auch anwendbares Recht und Zuständigkeit zu begründen. Und die Besonderheit, die ist hier jetzt auch gerade zuletzt öffentlich auch debattiert mit dem Böhmermann-Fall, da gab es den Bee-Washing-Fall, da hatte ja ein Imker, war Spott und Ton ein bisschen und einer kritischen Auseinandersetzung in der Böhmermann-Fernsehsendung ausgesetzt und hatte dann den Spieß umgedreht und hatte Böhmermanns Konterfei genutzt und auf seinen Honig gedruckt und dann damit ein bisschen die Werbetrommel berührt. Und das gefiel Böhmermann dann wiederum nicht, der klagte. Und das eine ähnliche Konstellation bei uns auch, nur mit dem Unterschied, dass wir gewonnen haben und Böhmermann verloren.
Und mit dem kleinen Unterschied, dass unser Arzt nicht vorher die Agentur durch den Kakao gezogen hatte. Aber gut.
Das ist das Entscheidende, weil wie gesagt, hier ging es um Bildnis. Bildnisschutz ist Bedarf, wenn jemand in die Öffentlichkeit gezogen wird mit seinem Bildnis, dann darf er nach dem KUG, ist die Einwilligung erforderlich oder man kann sich eben auf eine der vier Ausnahmen stützen. Und hier spielte ein bisschen die Frage, die Rolle, ist es ein Bildnis der Zeitgeschichte, weil eben vielleicht dieser Arzt als Medienperson in irgendeiner Form öffentlich aufgetreten ist und quasi dann zum Gegenstand auch einer werblichen Verwendung werden durfte. Und bei uns war das sicherlich auch ein kleiner Grenzfall. Aber da sprach eben doch im Ergebnis mehr dafür, dass man sagt, nee, hier wurde der vorgespannt und quasi mehr oder weniger als Testimonial eingefangen, ohne dass er dem zugestimmt hatte. Und es gab eben nicht das zeitgeschichtliche Ereignis als Aufhänger, um hier eine Diskussion analog auch der Sixt-Werbung oder sowas, jemanden, eine prominente Person einzuspannen und sich an einem aktuellen Thema abzuarbeiten, eben das tagesgeschichtliche Ereignis, zeitgeschichtliche Ereignis. Das gab es bei uns in dem Fall nicht. Eben anders als bei Böhmermann, der diese Retourkutsche dort sich dem dann auch verloren hat, weil er sich das gefallen lassen musste und es dort eben dieses zeitgeschichtliche Ereignis gab.
Okay. Ja. War das hier E-Verfahren oder Hauptsache?
Das war Hauptsache, weil wir auch noch einen nicht ganz unbeträchtlichen tatsächlich Lizenzschadensersatz verlangt und auch erhalten haben.
Okay. Aber nicht 130.000 Euro wie in dem anderen Fall.
Nee, leider etwas
moderater,
etwas realistisch war.
Sinnvoller rangegangen. Okay. Vielleicht ja, dazu kurz, also, weil du ja auch gesagt hast, EV-Verfahren hat so seine Vorteile, geht schnell und so weiter und du kriegst Schadensersatz nicht, dann müsstest du dann separat klagen. Aber sag nochmal, EV-Verfahren hat ja eine zusätzliche Hürde, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Du brauchst den Verfügungsgrund, also den Verfügungsanspruch, den brauchst du sowieso, aber eben auch den Verfügungsgrund. Vielleicht sagst du dazu nochmal kurz, was quasi eine zusätzliche Voraussetzung ist beim EV-Verfahren.
Ja, du brauchst eben halt eine besondere Dringlichkeit. Genau. Es muss belegt sein, dass eben quasi es nicht abgewartet werden kann, die Ansprüche jetzt in einem etwas langwierigen Hauptsacheverfahren klären zu lassen, sondern es droht eben halt eine Rechtsverletzung, die nicht mehr umgekehrt waren und im Rahmen derer die verletzten Rechte des Antragstellers, die des Antragsgegners überwiegen, sodass eben halt die Entscheidung jetzt dort ergehen muss und ja. Gleichzeitig eben die Gefährdung der Rechte des Antragsgegners nicht so stark sind, dass das jetzt nicht im EV-Verfahren stattfinden kann. Also dann ist man im Presserecht in der Regel, es gibt keine starren Fristen, aber in der Regel ist es ein Monat. In Hamburg sind es 5 Wochen. Aber so ein Monat Abkenntniserlangung der Rechtsverletzung muss man eben halt eine Abmahnung ausgesprochen haben, die auch im Umfang im Prinzip dem Antrag dann später entspricht, weil sonst nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das rechtliche Gehör der Gegenseite nicht eingehalten wurde, weil die Gegenseite wissen muss, was wird Gegenstand des Verfügungsantrags sein. Und da ist die Rechtsprechung momentan sehr, sehr streng, was man da einhalten muss. Noch nicht einheitlich, aber das bläht diesen gesamten Vorgang immer mehr auf. Und da muss es dann wirklich schnell gehen. Man muss schnell eine staatliche Versicherung einholen. Das ist eben das Beweismittel im einzelnen Verfügungsverfahren, was so im Hauptsacheprozess dann nicht mehr zur Verfügung steht. Und da kann dann eben halt auch der Antragsteller selber die eidesstattliche Versicherung abgeben und etwas bezeugen. Und zum Beispiel als Geschäftsführer einer GmbH kann er das später im Prozess dann eben halt nicht mehr als Zeuge auftreten, weil dort ist er dann Partei. Also da gibt es ein paar.
Es ist schon ein bisschen Wissenschaft für sich. Im Presserecht nochmal mit ein paar Besonderheiten gegenüber dem Wettbewerbsrecht, wo wir viel Einzelverfügungsverfahren haben, wo es aber eben auch um Dringlichkeit geht, wo es dann eben je nach Gericht unterschiedliche Usancen gibt, von irgendwie strengen 4 Wochen bis 2 Monate sei alles in Ordnung. Aber eben immer die Grundidee, wenn ich jetzt das schon so lange kenne und mich das jetzt nicht für nötig befunden habe, da mal wenigstens abzumahnen oder eben dann zu Gericht zu gehen, dann scheint es ja nicht so dringend zu sein. Ja, dann muss ich eben abwarten, dann muss ich eben Hauptsacheklage erheben und muss dann eben damit leben, dass der beanstandete Zustand bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache bestehen bleibt. Was eben jetzt hier, wenn wir nochmal zurück zu deinem ersten Fall gehen, ja, mit dieser angeblich nicht ausreichenden Berichterstattung, das werden die Mandanten ja dann korrigiert haben für die Dauer des Verfahrens oder für die Dauer des Hauptsacheverfahrens. Dann gibt es dann eben noch, das ist dann noch die zusätzliche Besonderheit, dann eben den Schadensersatzanspruch für den Fall, dass sich die EV im Nachhinein als falsch herausstellt. Ja, dann und du hast deswegen einen Schaden, das ist jetzt hier im Presserecht wahrscheinlich eher selten, aber im Wettbewerbsrecht, wenn mir eine bestimmte Werbeaussage verboten wird und ich die dann eine Weile nicht mehr machen kann, dann ist das vielleicht schon eher der Fall. Sehr gut, Robert. Hast du noch Ergänzungen zu deinen 3 Fällen? Eigentlich ist, glaube ich, ganz gut rübergekommen. Ja, genau, die nächsten 7 schönen Fälle. Aber ich habe euch ja alle extra auf 3 Fälle beschränkt und ich glaube, das ist auch ganz gut rausgekommen, welche Besonderheiten es in den verschiedenen Bereichen, ja, vom IT-Recht über das Arbeitsrecht und das Veranstaltungsrecht jetzt bis hin zu Presserecht so gibt. Und unsere kleine Staffel zu Litigation@Herting.fm ist damit zu Ende. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und einen Einblick in unsere ja durchaus vielfältige gerichtliche Praxis bekommen. Einen kleinen Sneak Peek möchte ich schon einmal geben, dass wir Mandanten in IT- und IP-rechtlichen Streitigkeiten eben auch vor Gericht vertreten. Wisst ihr spätestens jetzt, wusstet ihr vielleicht vorher schon, ein bisschen weniger bekannt ist, dass wir auch sehr viel Verwaltungsrecht machen. Es wird deshalb demnächst noch eine kleine Mini-Staffel zum, ja, wenn man so will, Verwaltungsrecht at Herting geben. Dabei geht es um Datenschutz, aber auch um Veranstaltungen nochmal, um das IFG, also das Informationsfreiheitsgesetz und auch um Mietwagenflotten. Seid gespannt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr bis hierher gehört habt und das nicht völlig schlecht fandet, dann dürft ihr auch gerne 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl dalassen. Ich bedanke mich bei dir, Robert, dass du jetzt mit mir den grünen Abschluss gemacht hast.
Gerne.
Grüße gehen raus nach Portugal. So viel seid es closed. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss. We'll be right back.